Kennst du noch den Bierdeckel von Friedrich Merz?
Ich bin mittlerweile 36. Bei mir gab es eine Weiterentwicklung, bei Friedrich Merz Bierdeckel eher nicht.
Ja, bitte nicht klatschen jetzt.
Bei einem Arbeitnehmer, der 3.000 Euro brutto verdient, der zahlt der Arbeitgeber 4.000 Euro, dass beim Arbeitnehmer 2.000 Euro ankommen. Ich meine, da sieht man schon, dass nicht nur die Steuern das Problem sind, sondern insbesondere auch die Sozialabgaben, und zwar auf beiden Seiten. Und
insofern muss man eigentlich in allen Sozialversicherungen Einsparungen vornehmen. Einsparung heißt Leistungskürzungen. Und das wird man dann irgendwann auch der Bevölkerung klar machen müssen, bei aller Rücksichtnahme auf Wählerinnen und Wähler.
Ich bin der Letzte, der etwas schönredet. Nur man muss einfach wissen, dass die Sachen, die wir verabschiedet haben, entweder jetzt erst in Kraft treten oder jetzt erst wirken. So, und deshalb würde ich der ganzen Sache schon mal eine Chance geben, dass wir die Dinge jetzt auch wirklich ändern.
Ich glaube, es muss das Gefühl wieder entstehen, hier wird was gemacht, ja, hier geht was voran. Also wir brauchen einen digitalen Reformboost, würde ich es mal nennen, ja, bei der Bürokratie, dass die abgebaut wird, und mal entschiedene Reformen und nicht mehr so klein-klein irgendwie mit SPD und CDU, dann einigt man sich auf was. Wir brauchen jetzt wirklich mal einen Bums, dass es vorangeht. Ja.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Da sind wir wieder. Folge 29, die Einfach mal machen Podcast Show. Diesmal ist es wirklich eine Show. Wir sind unterwegs auf unserer Tour. Diesmal aus Baden-Württemberg. Herzlich willkommen aus Kirchzarten. Jetzt können Sie. Super. So. Wir haben wie immer top Gäste, heute sehr regional bezogen, die aber Deutschland und Europa, ja sogar weltweit bekannt sind. Einer, der weltweit bekannt ist, ist Professor Dr. Lars Feld, einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Er war lange auch Vorsitzender des Sachverständigenrates. Er hat eine Professur für Wirtschaftspolitik in Freiburg, ist Direktor am Walter-Eucken-Institut. Man könnte fast sagen, du bist Nachfolger von Ludwig Erhard in der ordnungspolitischen Ausrichtung, oder ist es untertrieben?
Nun, so fragt Markus Lanz immer.
Ja, das ist genau, bei Markus Lanz kann man ganz schön viel lernen, das ist mir einfach so gegangen. Naja, also ich bin jemand, der so die Ideen von Walter Eucken in die Moderne tragen soll, deswegen Direktor des Walter Eucken Instituts. Aber der Lehrstuhl, auf dem ich sitze, ist in der Nachfolge von Friedrich August von Hayek. Also insofern eine klare liberale Ausrichtung, wirtschaftsliberal, und ich verstehe mich so zwischen den beiden.
Super, Lars Feld, herzlich willkommen. So, dann haben wir jemanden, den ich ja wirklich herzlich begrüße, auch für mich ein Phänomen, der Typ ist einer der größten Steuerinfluencer der Welt, in Europa auf jeden Fall. Der hat mehrere Millionen Follower auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, ist immer unterwegs mit einem Espresso, hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre gemacht, im Fach Steuerlehre fokussiert und ja, erklärt die Steuern einfach, und von ihm werden wir jetzt erfahren, was wir machen müssen, um mehr Geld vom Staat zurückzubekommen. Herzlich willkommen, Steuerfabi.
Vielen Dank, ja, hallo.
Hörst du lieber auf Steuerfabi oder lieber auf Fabian? Fabian Walter.
Da bin ich sehr entspannt. Also gerne Steuerfabi.
Wie ist das gekommen zu Steuerfabi?
Ja, das war ganz witzig. Während der Corona-Pandemie hat ein Kumpel von mir, der Philipp, gesagt, mach doch mal ein Video über Steuern. Du kannst es ja so gut erklären auf TikTok. Und ich habe gesagt, was ist TikTok? Ist das ein Klopfgeräusch? Hat er gemeint, ist so eine Social-Media-Plattform. Und ich wollte ihm eigentlich nur beweisen, dass Steuern auf Social Media keinen Platz haben. Und ich war gerade am Espresso trinken, habe das erste Video "Kann man Kaffee von der Steuer absetzen" genannt, hochgeladen, App zu, und habe gedacht, das schaut sich sowieso keiner an. Und dann kurz später hat es dann schon 50.000 Aufrufe gehabt. Und da habe ich gemerkt, das deutsche Steuerrecht hat doch wohl Platz auf Social Media hier.
Sehr gut. Also hast du gar kein Interesse an Vereinfachung, weil du davon lebst, dass es kompliziert ist?
Also
habe ich das richtig verstanden?
Ich lebe zwar davon, dass es kompliziert ist, aber natürlich im Herzen möchte ich auch eine Vereinfachung. Ja, wir sind ja nicht nur in Baden-Württemberg oder in Deutschland, sondern gerade in digitalen Geschäftsmodellen konkurrieren wir weltweit mittlerweile. Ob ich jetzt mit meinem Espresso in Kirchzarten sitze oder in Dubai, in beiden Orten gibt es Strom, WLAN und irgendwas anderes, weil ich zum Arbeiten brauche. Und da ist es schon wichtig, dass wir hier nicht abgehängt werden. Wir brauchen einfaches Steuerrecht, ja, und dürfen uns nicht nur irgendwie von Baden-Württemberg nach Bayern, nach Berlin vergleichen, sondern müssen mittlerweile auch international schauen.
Ja, die Steuererklärung machst du selbst?
Ja.
Sehr gut. Ich weiß nicht, du bist jetzt wie alt, wenn ich das beim
Mandanten... 36.
36. Kennst du noch den Bierdeckel von Friedrich Merz? Wie alt warst du da?
Ach, das dürfte...
2003 war das, glaube ich.
Ja, da dürfte ich so 14 gewesen sein. Ich bin mittlerweile 36. Bei mir gab es eine Weiterentwicklung, bei Friedrich Merz Bierdeckel eher nicht.
Ja, bitte nicht klatschen jetzt. Das war ja damals interessant. Friedrich Merz wollte auf dem Bierdeckel eine Steuererklärung machen und die auch in Realität durchführen. Und dann gab es ein Schattenkabinett und ein Kollege von dir, Kirchhoff, Professor Kirchhoff, sollte dann Finanzminister werden. Und der hat dann ein Interview gegeben in der Bild am Sonntag und hat gesagt, seine Vision wäre mal eine Flat Tax, irgendwie 25% auf alles. Er hatte aber hohe Steuerfreibeträge. Ich meine damals 8.000 Euro für Erwachsene und Kinder. Und der Bundeskanzler damals hieß Gerhard Schröder und der hat die Idee kaputt gemacht, indem er gesagt hat, die Putzfrau muss genauso viel bezahlen wie der Chefarzt. So, hat natürlich die Freibeträge weggelassen und hat so getan. Die Frage, die erste, die mich natürlich interessiert, ist Politik nichts für Professoren, weil solche Fehler passieren, auch passieren können, weil einfach so jemand wie Gerhard Schröder das dann knallhart ausgenutzt hat und diese Idee, die ja grundsätzlich eine radikale Steuervereinfachung ist, gar keine Chance hatte, das Leben zu erblicken.
Naja, man muss schon wissen, wenn man sich von dem Lehrstuhl in die Politik bewegt, das macht man schon als politischer Berater, dass andere Gesetzmäßigkeiten gelten und dass das politische Geschäft ein sehr, sehr hartes ist. Auf Bundesebene noch stärker als auf Landesebene ist klar, die Bedeutung ist eben auch höher. Und von daher muss man darauf vorbereitet sein. Einerseits dahingehend, dass man sich nicht unbedingt die einfachsten Blößen gibt. Andererseits dahingehend, dass man auch viel aushält. Denn oft genug kommt die Kritik unter der Gürtellinie, macht vor der Familie nicht Halt. So Mechanismen, die wir ansonsten im Leben haben, dass man eben in seiner Privatsphäre unberührt bleibt, das hat man in der Politik nicht. Alles wird durchleuchtet.
Hast du mit ihm mal danach gesprochen über diese Zeit?
Ja, ich war ja eine Zeit lang Professor in Heidelberg von 2006 bis 2010 und wir hatten ein gemeinsames Seminar mit auch einem anderen juristischen Kollegen, mit Eckhard Reimer noch zusammen und einem Politologen. Da war Paul Kirchhoff mit dabei. Wir haben unsere Seminare pro Semester in seiner Steuervilla durchgeführt und haben sehr viele Dinge diskutiert. Das hat ihm natürlich was ausgemacht, das ist überhaupt keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist er damit, glaube ich, auch dann souveräner umgegangen und es geht ihm nicht schlecht deswegen.
Okay. Für dich gibt es ja auch eine Zusammenarbeit oder ein Zusammenspiel mit der Politik, damals im Sachverständigenrat. Es ist ja heute auch noch immer das Prozedere, dass man das Jahresgutachten dann im Kanzleramt übergibt. Die ganzen Medien sind da und da schreibt man dann die Agenda für Deutschland, was jetzt gemacht werden muss. Mit was für einem Gefühl geht man ins Kanzleramt? Hat man das Gefühl, dass die Dinge dann auch ernst genommen werden, zum Teil umgesetzt werden? Oder weiß man vorher, das ist etwas, was im Zweifel von Abteilungsleitern gelesen wird?
Also es ist schon so, dass man erstens die Abteilungsleiter nicht unterschätzen darf. Manche Ideen, die präsentiert werden und zunächst einmal nicht mehrheitsfähig sind im Bundestag oder in einer Koalition, haben eine Chance, dann später wieder aufzutauchen. Gerade weil die Ministerialbürokratie ein langes Gedächtnis hat. Und wenn man dann in bestimmten Situationen fragt, was wäre denn jetzt angemessen, dann kommen diese Ideen wieder zum Vorschein. Ich habe eigentlich in der ganzen Zeit im Sachverständigenrat auch danach nicht den Eindruck gehabt, dass man nicht ernst genommen wird. Aber man muss schon auch wissen, wo politische Gegner von bestimmten Vorschlägen sitzen. Und die versuchen dann schon auch, diese Vorschläge lustig zu machen oder lächerlich zu machen, so muss man es eher sagen.
Wie ist das bei dir, Steuerfabi, wenn du den Finanzminister triffst? Hast du ihn schon mal getroffen?
Ja, also den aktuellen noch nicht, aber ich habe mich oft mit Christian Lindner ausgetauscht, auch online. Lars Feld, da sind wir, Lars Feld sei ja schon, Lars Klingbeil, da sind wir gerade in der Abstimmung, aber das wird vermutlich auch passieren. Ja.
Ja. Und hast du dann dem Finanzminister damals Tipps gegeben? Hat er die umgesetzt? Nimmt er das ernst?
Ja, also ich meine, es kam ja schon von meiner rechten Seite, nicht politisch gemeint, aber es kamen natürlich auch da schon ein paar sinnvolle Vorschläge. Aber klar, ein Minister, ja, oder man sieht ja auch, ein Kanzler hat mitunter Schwierigkeiten, seine Dinge durchzusetzen. Ich glaube, an guten Ideen mangelt es nicht in Deutschland, es mangelt aber an der Umsetzung, ja. Und ich glaube, da sind schon einige gute Ideen, sei es jetzt von mir oder hier oder von irgendjemand anderem gekommen. Aber klar, wir leben in einer Demokratie, das ist auch gut so. Und dann müssen die Sachen umgesetzt werden. Aber wir haben es gerade im Vorgespräch gehört, wenn natürlich immer die absolute Einzelfallgerechtigkeit angestrebt wird, dann dauern Dinge eben lange, Jahre, Jahrzehnte und dann wird es eben schwer, mal voranzukommen.
Wenn du jetzt Finanzminister wärst, was wären die Top 2 Punkte, die du sofort oder 3 umsetzen würdest?
Ja, also ich würde die Pauschbeträge erhöhen. Da wird man natürlich ein paar bevorzugen, ein paar benachteiligen, aber man wird eben ja nicht mehr diesen Zettelchaos der Belegesammlerei haben. Plus, wenn ich jetzt beispielsweise, wir sitzen hier an einem Tisch, ja, wenn ich einen Tisch kaufe als Unternehmer, der kostet über 800 Euro netto, muss ich ihn über 13 Jahre abschreiben. Ja, viele Unternehmen existieren gar nicht so lange. Wenn er bis 800 Euro netto ist, kann ich ihn sofort im Jahr der Anschaffung absetzen und das ist die Grenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Da gab es mal eine Idee, die zu erhöhen, wurde dann wieder verworfen und so ist es mit den Pauschbeträgen generell. Ja, manche werden einfach vergessen. Ja, was ich, Gewerbesteuer, Pauschbetrag oder Freibetrag ist seit 40 Jahren etwa unverändert. Dass es eben eine inflationsindexierte Anpassung gibt, dass man die Pauschbeträge erhöht. Das wäre mal Punkt 1 und ich glaube, was auch wichtig ist,
auch den Arbeitnehmerpauschbetrag.
Arbeitnehmerpauschbetrag, der ist bei 1230 Euro, da könnte man auf 2000 Euro beispielsweise hochmachen, wäre aus meiner Sicht eine sinnvolle Verbesserung. Und dann, ich habe es eingangs angesprochen, auch die Steuerbelastung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir international uns die Steuerbelastung beispielsweise von Kapitalgesellschaften anschauen, dann sind wir hier mit 29,9% im Schnitt relativ hoch. Das soll ja gesenkt werden auf 25% Gesamtsteuerbelastung. Da könnte man ein großes Fass aufmachen, ob man die Gewerbesteuer in der Form dann überhaupt noch so braucht, weil die sehr komplex ist. Wenn man jetzt das auf 25% machen möchte, das ist ja angedacht ab 2028 jeweils in einem Prozentpunkt bis ins Jahr 2032 und da würde ich mir mehr Mut wünschen, einfach mal machen, warum das nicht auf einen Schlag runtersetzen. Ja.
Also was natürlich immer eine Herausforderung ist, dass die Steuern unterschiedlich auf Länder, Kommunen, Bund verteilt sind und gleichzeitig auch bestimmte Steuern, Grunderwerbsteuer, Landessteuer, Gewerbesteuer, Kommunal und so weiter, es unterschiedliche befinden. Mittlerweile gibt es ja auch, wir sind hier in der Nähe von Freiburg, Verpackungssteuern, die hohe Kommunal. Warum lachst du?
Ja, also das ist Wahnsinn, ja. Also wenn man hier im Kirchzarten ist, muss man keine Verpackungssteuer zahlen, wenn man to go irgendwelche Speisen und Getränke als Gastronom abgibt, wenn man in Freiburg ist, schon. Ja, das trifft in Freiburg etwa 1000 Betriebe. Und jetzt einfaches Beispiel, wenn man in einem Burgerrestaurant irgendwie für 4,99 Euro ein Menü noch am 31. Dezember gekauft hat, kostet es jetzt durch die Verpackungssteuer 1,68 Euro mehr. Ja, im Regelfall 50 Cent für Getränk, für Pommeschale und Burgerschale plus nochmal die Umsatzsteuer, die auf die Verpackungssteuer draufkommt. Also es ist eine doppelte Steuerbelastung. Und da muss man sagen, das ist ein bürokratischer Wahnsinn, den es in Baden-Württemberg, nur in Konstanz, in Tübingen und jetzt hat der Gemeinderat in Freiburg gedacht, das ist ja super, genau das brauchen wir auch, ja, jetzt in Freiburg gibt und das verteuert einfach die Produkte. Ja, wir reden über Entlastung und dann machen wir einerseits die Produkte für die Menschen teurer, die sich irgendwie mit der Familie einen Burger essen wollen oder ein Getränk holen wollen. Und andererseits ist es natürlich ein unglaubliches Bürokratiemonstrum. 1000 Betriebe in Freiburg müssen schauen, wie viele Strohhalme haben sie, wie viele Messer oder Löffel habe ich dann als Einmalbesteck. Und dann ist es ja noch so, ab 10 cm gilt es erst für Strohhalme und Gabeln. Und dann denken sich manche, gut, dann mache ich halt 9,9 cm meine Gabel und meinen Strohhalm lang und dann sammle ich alles. Und dann im Folgejahr muss ich es ja erst dann wirklich zahlen. Da werden manche Gastronomen schon wieder vergessen haben, dass sie irgendwann im Januar oder im Februar dann Verpackungssteuer einbehalten haben. Und da sieht man auch auf kommunaler Ebene, so eine kommunale Steuer, dass es viel Steuerbildung bedarf. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man mir auch mal bei Social Media folgt.
Gut, sehr gut.
Naja, ich bin bei der Frage lokale Erhebung von Steuern ein bisschen rücksichtsvoller. Ich finde ja vieles in der Schweiz, unter anderem den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen und den Kommunen, gerade bei den großen Steuerarten, Einkommenssteuer, Unternehmensbesteuerung, sehr gut, hat sehr, sehr positive Auswirkungen. Letztlich auch beim Thema direkte Demokratie bin ich viel freundlicher. Man sieht auch in der Schweiz die günstigen Auswirkungen der direkten Demokratie. Aber davon abgesehen ist die Verpackungssteuer als solche eben als Spezialsteuer immer wieder ein schwieriges Thema. Das gilt für alle speziellen Gütersteuern. Wir haben das gleiche Problem ja auch bei anderen. Diskutieren jetzt auf Bundesebene die Zuckersteuer, auch auf Vorstoß von Medizinern, die sagen, das hat Lenkungswirkungen, ähnlich wie die Tabaksteuer. Wir diskutieren über eine Erhöhung der Tabaksteuer. Das reicht alles auch noch nicht. Die Digitalsteuer wird wieder aufleben in der Diskussion. Man merkt eben schon, dass ihr auf Bundesebene finanzielle Probleme habt und in dieser Konstellation der Bundesregierung es nicht schafft, die Ausgaben zu senken. Denn das wäre der eigentliche Ansatz, wenn es dann am Ende knapper wird. Und dieses Problem habt ihr bisher nicht gelöst. Im Grunde ist das der Nebeneffekt der Lockerung der Schuldenbremse aus dem vergangenen Jahr.
Und wie ist denn im Vergleich zu anderen Ländern die Steuereinnahmen Deutschlands? Wie stehen die relativ zu anderen Ländern im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung?
Naja, wenn du jetzt Steuerquote oder Abgabenquote anschaust, mal von den Spitzen in Krisen abgesehen, Steuerquote heißt ja Steuereinnahmen im Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wenn wir eine Krise haben, sinkt das Bruttoinlandsprodukt, die Steuereinnahmen sinken nicht im gleichen Umfang zwingend mit. Wenn man also mal diese Spitzen rausrechnet, haben wir eine relativ hohe Stabilität in der Steuerquote. Die geht auch mal wie in den vergangenen Jahren etwas hoch. Das heißt, wir verlangen jetzt insgesamt mehr Steuern von unseren Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Aber am Ende bleibt das erstaunlich stabil. Der Punkt ist eigentlich eher, wenn ich mir die Steuersätze anschaue, insbesondere für Investoren, die nach vorne blicken und Erwartungen bilden, wie ihre Investitionstätigkeit sich nachher nach Steuern rentiert, dann haben wir eine relativ hohe Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften wie für Personengesellschaften und sonstige, die die Einkommensteuer zahlen. Das sind wir bei Kapitalgesellschaften ganz klar unter den Top 5. Im Moment in der OECD liegen Spanien und Japan vor uns. Frankreich hat auch voriges Jahr eine temporäre Steuererhöhung gemacht. Aber es gibt ja kaum so etwas Dauerhaftes wie eine temporäre Steuererhöhung. Ne?
Ja, stimmt. Ja, kann man nochmal klatschen? Ist so. Deswegen muss man eigentlich den Hunger des Staates nach immer neuen Steuerquellen begrenzen, damit der Staat vernünftig mit dem Geld umgeht?
Ja klar, man muss ganz klar sagen, die wirkliche Entlastung passiert erst im zweiten Schritt auf der steuerlichen Seite. Der erste Schritt ist die Entlastung bei den Ausgaben. Da kommt die eigentliche Entlastung her, weil ansonsten haben wir nur Verschiebungen im Steuersystem, denn irgendwie muss es ja kommen. Und selbst wenn man Schulden macht und deutlich höhere Schulden macht, das sind die Steuern von morgen. Und die muss man dann eben auch mit einrechnen. Letztlich kann man das nicht einfach auf der Einnahmenseite korrigieren und meinen, dass dann die Ausgabenseite nachfolgt. Es kommt darauf an, dass man Ausgaben kürzt und dann entlastet man die Bürger.
Ja, trotzdem. Trotzdem ganz interessant für mich in der Politik, auch in Diskussion, der Steuerrecht, vor allen Dingen das System, vor allen Dingen die Einkommensteuer wird trotzdem von vielen als ungerecht empfunden. Zumindest hört man das. Obwohl wenige sehr viel Steuern zahlen. Also große Schultern tragen mehr in Deutschland, signifikant mehr. Ich weiß nicht, wo im Moment die Zahl ist. Ich glaube, weniger als 10% zahlen 50% des Steueraufkommens in Deutschland. Trotzdem wird es von vielen als ungerecht empfunden. Haben wir ein gerechtes oder ein ungerechtes Steuersystem?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich ist es ja schon so mit dem linear-progressiven Tarif. Ja, es steigt, je mehr man zu versteuern hat, desto mehr muss man auch prozentual Steuern zahlen. Ja. Es gibt einen Grundfreibetrag, aktuell bei 12.348 Euro, bis zu dem man gar keine Steuern zahlen muss. Und dann geht es los mit 14%. Und dann steigt es aber relativ schnell eben auf diese 42% bei knapp 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen pro Jahr. Und das ist halt nicht mehr der absolute Spitzenverdiener. Ja, bei knapp 70.000 Euro, wenn ich in Freiburg irgendwie eine Mietwohnung habe, ja, dann kann ich da nicht das allergrößte Rad drehen. Man denkt immer, wenn man so ein Spitzensteuersatz ist, Gefühl zumindest in den Köpfen, man fährt da mit einem Porsche rum oder ist auf der Yacht oder so, aber aktuell ist der Spitzensteuersatz bei unter 70.000 Euro, beginnt er bei 42%. Dann geht es ja irgendwann dann schon wieder langsam mit dem Soli los. Der ist ja nicht für alle abgeschafft worden. Also von dem her ist die Belastung schon relativ hoch. Und die Frage ist ja nicht nur Steuern. Ich meine, klar, ich bin der Steuerfabi, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema sind die Sozialabgaben natürlich auch. Die sind natürlich auch brutal hoch, insbesondere nicht nur auf Arbeitnehmer, sondern auch auf Arbeitgeberseite. Ich meine, wenn ich für 3.000 Euro einen Angestellten habe, dann kommen bei dem in der Steuerklasse 1 etwa 2.050 Euro an. Ja, mit Umlage, Berufsgenossenschaftsbeitrag, Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung kostet er mich so um die 3.750 Euro als Arbeitgeber. Dann muss ich wieder eine Steuerkanzlei bezahlen, die Lohnabrechnung macht, hat weitere Bürokratiekosten. Und so mal vereinfacht gesagt, kann man sagen, ja, bei einem Arbeitnehmer, der 3.000 Euro brutto verdient, der zahlt der Arbeitgeber 4.000 Euro, dass beim Arbeitnehmer 2.000 Euro ankommen. Ich meine, da sieht man schon, dass nicht nur die Steuern das Problem sind, sondern insbesondere auch die Sozialabgaben, und zwar auf beiden Seiten.
Naja, das wäre die Lösung. Sollte man bei der Einkommensteuer jetzt von 68.000, wo der Spitzensteuersatz greift, auf 80, 90 gehen und im Gegenzug, wie finanziert man es?
Also ich muss klar sagen, die Sozialversicherungsbeiträge sind natürlich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtiger als die Steuerbelastung. Das muss man ganz klar feststellen. Und ein wichtiger Schritt wäre schon gewesen, dass ihr dieses Rentenpaket nicht verabschiedet hättet. Das habt ihr jetzt. Auch der mutige Schritt, den Steuerfabi anspricht bei der Körperschaftssteuer, den hätte man gleich realisieren können, 5 Prozentpunkte runter, wenn die Wahlgeschenke der CSU nicht realisiert worden wären, muss man ganz klar sagen. Also diese 10 Milliarden pro Jahr kosten uns richtig viel.
Jetzt werde ich es mal einmal erklären, fangen wir 28 an, bis 2032, um die Körperschaftssteuer von 15 auf 10% zu senken.
Genau, es ist also spät. Es ist nicht ein entschiedener Schritt, es sind kleine Schritte. Das, was jetzt an Sonderabschreibung, nein, es sind keine Sonderabschreibungen, es ist eine beschleunigte Abschreibung kommt. Das Ding heißt Investitionsbooster oder Wachstumsbooster. Ich bin ja schon froh, dass es nicht gute Investitionengesetz heißt. Also es hat sich ein bisschen was verbessert mit dieser Bundesregierung. Also von daher, das ist schon eigentlich ganz gut, dass man das Marketing jetzt ein bisschen runternimmt und nicht mehr so in Kindersprache. Aber davon abgesehen ist das jetzt nicht der große Gamechanger für die Standortqualität in Deutschland. Das muss man klar sagen. Es kommt zu spät, es kommt nicht dezidiert genug. Und bei den Sozialversicherungsbeiträgen werden wir ja in der dann nächsten Legislaturperiode, weil die berühmte Haltelinie von 48% bei der gesetzlichen Rentenversicherung zieht dann erst ja richtig, deutlich höhere Belastungen bekommen. Und das zeigt den Arbeitgebern genauso wie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass perspektivisch die Sozialversicherungsbeiträge ansteigen. Und insofern muss man eigentlich in allen Sozialversicherungen Einsparungen vornehmen. Einsparung heißt Leistungskürzungen. Und das wird man dann irgendwann auch der Bevölkerung klar machen müssen, bei aller Rücksichtnahme auf Wählerinnen und Wähler.
Genau, wir haben Kommissionen eingesetzt, die dieses Jahr fertig werden. Die Rentenkommission im Juni, Gesundheit jetzt der erste große Bericht Ende März, Pflege ist fertig. Das heißt, die Frage ist, das Jahr 2026, ohne die Erwartungshaltung zu schüren, aber ist schon ein Jahr, was wahrscheinlich zentral ist für diese Regierung, ob man zeigt, hat man den Mut zu wirklichen Reformen, ja und nein.
Ja, ich meine, das kann man mal offen ansprechen. Ich glaube, viele sind auch enttäuscht von der Regierung, insbesondere was Friedrich Merz vor der Wahl versprochen hat und was jetzt umgesetzt wird. Ja, Thema Schuldenbremse oder jetzt die Tippelschritte bei der Körperschaftssteuer. Ich glaube, es muss jetzt mal, auch wenn der Herbst der Reform nicht geklappt hat, wenigstens irgendwie in Reformenfrühling oder irgendwas kommen, weil sonst sind die Leute enttäuscht. Ich glaube, es muss das Gefühl wieder entstehen, hier wird was gemacht, ja, hier geht was voran. Klar, die Sachen, es gibt natürlich schon so ein paar Geschichten. Ja, es wurde angesprochen, die Aktivrente, ich weiß, du bist ein Freund davon. Ich bin mal gespannt, ob diese Privilegierung von Arbeitnehmern mit einer bestimmten Regelaltersgrenze dann vom Bundesverfassungsgericht auch so viele Freunde finden wird in Zukunft und ob das langfristig die Aktivrente überhaupt im Gesetz stehen bleibt. So, und da ist ja die Frage, was kann man machen? Und ich glaube, wir brauchen einfach so entschiedene Reformen auch beim Bürokratieabbau. Das ist ganz wichtig. Ich meine, wenn ich hier in Deutschland ein Unternehmen gründe, das ist ja Wahnsinn. Ja? Wenn ich den steuerlichen Erfassungsbogen anschaue, ja, der war früher mal bei 8 Seiten, jetzt ist er mittlerweile digital über 11. Da muss ich mich bei über 20 Dingern durchklicken, bis ich meine Steuernummer habe. Und es geht nicht mehr automatisch. Dann dauert es 2, 4, 6, 8 Wochen, bis das Finanzamt, das Lokale, mal die Steuernummer irgendwie vergibt. Da fragt man sich natürlich schon, warum? Ja, genauso muss ich da eine Nummer beantragen, eine Betriebsnummer. Da muss ich dann bei der IHK dieselben Daten nochmal eingeben, wie ich beim Finanzamt angegeben habe, obwohl es vielleicht auch einfache Daten wie einfach Straße-Hausnummer ist. Also wir brauchen einen digitalen Reformboost, würde ich es mal nennen, ja, bei der Bürokratie, dass die abgebaut wird und mal entschiedene Reformen und nicht mehr so klein-klein irgendwie mit SPD und CDU. Dann einigt man sich auf was. Wir brauchen jetzt wirklich mal einen Bums, dass es vorangeht. Ja.
Und es ist. Aber ist nicht auch eine Wahrheit, dass wir irgendwie bei der Euro-Krise vor 10, 15 Jahren eine Situation hatten, wo die Banken weltweit, die Zentralbanken, die Zinsen runtergezogen haben? Wir hatten zum Teil 2016, 17, 18 Negativzinsen, wo die Politik sich vielleicht auch sehr stark zurückgelehnt hat. Dann kam Corona, man hat so getan, als ob das Geld vom Himmel regnet. Ist nicht die Wahrheit, dass man einfach nicht innerhalb von 8 Monaten das Ding wenden kann? Ist es nicht auch ein bisschen unfair? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Carsten Wildberger nehme, ist für mich ein sensationeller Fund, Einsatz, sage ich mal, von Friedrich Merz. Ich fand, der hat Mut bewiesen ohne Ende, jemanden aus der Wirtschaft zu holen und zu sagen, wir machen jetzt einen Top-Down-Ansatz und wollen jetzt dieses Land modernisieren, digitalisieren. Ich finde, der macht das klasse. Muss man nicht solchen Leuten, solchen Themen jetzt auch mal die Zeit nicht geben? Sollte man denen das nicht geben? Sollte man nicht 1, 2 Jahre den Zeit geben? Also die Frage ist einfach für mich, kann man das, was in den letzten 10, 15, 20, vielleicht 30, 40 Jahren auch liegen gelassen wurde, das kann man ja gar nicht in 6, 7, 8 Monaten aufholen.
Natürlich kann man es nicht aufholen, aber es ist eigentlich jedem bekannt, dass die schwierigen Entscheidungen, also die Entscheidungen, die die Wählerinnen und Wähler auch belasten, relativ rasch nach der Wahl kommen müssen, weil man schon wieder sehr schnell danach einerseits in den Landtagswahlkämpfen sitzt und andererseits auf die Bundestagswahl, auf die nächste hinarbeiten muss. Und ich meine, das wisst ihr, das ist keine Neuigkeit, die ich da erzähle. Und deswegen ist jetzt im Grunde schon sehr, sehr viel Zeit verstrichen. Ihr habt jetzt noch dieses Jahr vielleicht eher noch bis zum Sommer als in der zweiten Jahreshälfte. Denn mit Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt drohen sehr, sehr schwierige Landtagswahlen für diese Koalition. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, es ist viel zu viel Zeit verstrichen bisher. Man muss. Was ich nicht verstanden habe von Anfang an, wenn ihr schon die Schuldenbremse so lockert, warum nicht zugleich der SPD auch die notwendigen Strukturreformen abgerungen worden sind.
Ja, also die Frage ist natürlich, und da müssen wir vielleicht uns insgesamt die Frage stellen, aber für mich ist die Frage, jetzt nehmen wir mal diese 500 Milliarden Sondervermögen. Wir haben in der Woche vor Weihnachten ein Paket verabschiedet, wo wir ein Thema abgeräumt haben, wo wir seit 20, 30 Jahren drüber schreiben und reden, dass jemand, der mit dem Projekt nichts zu tun hat, nicht klagen darf. Sonst ist es so, du kannst einen Verein gründen und da wird eine Brücke saniert im Norden. Du gründest im Süden einen Verein und klarst. NGOs, alle können das machen. Das Ding ist abgeschafft. Du kannst es jetzt nicht mehr machen, sondern musst unmittelbar mit dem Projekt einen Bezug haben. Jetzt mal als Beispiel. Das ist für mich zum Beispiel eine ganz wichtige Strukturreform, dass wir schneller vorankommen. Oder ein zweites Beispiel, dass wir Fristen setzen, dass in dem Moment, wo entschieden ist, die Autobahn wird jetzt saniert, danach die Gesetzgebung nicht mehr entscheidend ist. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger auch sehen, dass wir es machen und nicht nur auf dem Papier es verabschieden. So, und das passiert ja in diesem Jahr. Das heißt, ich bin der Letzte, der etwas schönredet. Nur man muss einfach wissen, dass die Sachen, die wir verabschiedet haben, entweder jetzt erst in Kraft treten oder jetzt erst wirken. So, und deshalb würde ich der ganzen Sache schon mal eine Chance geben, dass wir die Dinge jetzt auch wirklich ändern. Und wenn ein Friedrich Merz auf internationaler Bühne sehr erfolgreich unterwegs ist, wie ich finde, hat das auch sehr viel mit Innenpolitik zu tun, Stichwort Zölle und vieles mehr. So, und deshalb ist für mich die zentrale Frage, die Mutfrage. Wir haben ja, das sehen wir ja hier, wir haben ja kaum einen Dissens in der Beschreibung der Lage. Und wir haben auch keine Lücken bei Erkenntnissen, ist meine Vermutung. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn es ein Gesamtpaket gibt. Wenn das so funktioniert wie in diesen Tagen oder Wochen, wo dann ein Reformvorschlag kommt, man pickt sich eine Gruppe raus. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sind, brauchen wir ein Gesamtpaket, wo alle Gruppen beteiligt sind am Erfolg, sage ich jetzt mal. Übrigens auch wir Politiker, wir sollten eigentlich als erstes mit bestem Beispiel voranbringen und Ideen auf den Markt bringen, was wir auch selbst machen können, weil sonst wird es meines Erachtens nicht funktionieren, so wie es in den letzten Wochen funktioniert. So, und das müssen wir zeigen. Und da wird auch die SPD kommen und hier und da mal sagen, da möchten wir auch einen Punkt sehen. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass wir das auf den Weg bringen. Und das ist jetzt mal meine Kritik, dass ich glaube, dass zu oft auch von ihm diese Konstellation nicht so gesehen wird. Wir haben halt einen Koalitionspartner. Mit dem müssen wir uns jetzt so auf den Weg machen und können nicht marktwirtschaftliche Reformen in der Theorie durchsetzen.
Naja, der Punkt ist schon, du hast ja eingangs gefragt, wie ist das eigentlich, wenn Professoren sich in die Politik begeben? Man muss schon sehen, die Spielregeln in der Politik sind eben auch schwierig. Umgekehrt ist es allerdings auch so, dass man die Rolle der wirtschaftspolitischen Berater von Seiten der Politik sehen muss. Wir können ja nicht das beklatschen, was uns versprochen wird, um allem eine Chance zu geben. Ich meine, ich habe schon zu Zeiten des Sachverständigenrats, als ab 2013 falsche Weichenstellungen gekommen sind, jede dieser falschen Weichenstellungen kritisiert. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz war eine deutsche Erfindung einer Regierung Merkel. Also einer unionsgeführten Regierung. Und dann haben wir das noch auf die europäische Ebene projiziert, damit die anderen europäischen Unternehmen keinen Wettbewerbsvorteil bekommen. Jetzt stellen wir fest, dass der Rest Europas auch in der Welt Probleme hat angesichts dieser Regulierung. Und wenn man jahrelang diese Punkte kritisiert hat und dann wird nochmal gesagt, gebt uns nochmal 6 Monate und eine Chance. Das ist nicht meine Rolle. Meine Rolle muss schon sein, ihr müsst jetzt wirklich was tun, weil ansonsten auch dieses Jahr das Wachstum nicht kommt.
Absolut. Danke auch für den Klartext. Genau deshalb sind Sie hier und deswegen reden wir auch miteinander. Die Frage ist nur, inwieweit wir selbst es alleine schaffen oder auch die Unterstützung der Gesellschaft, der Wirtschaft brauchen. Jetzt nehmen wir nur mal das Beispiel Bauen. Jetzt mal als Beispiel. Im Bereich Bauen haben wir mittlerweile, wer ein Haus bauen will, ich glaube 22.800 DIN-Normen und Vorschriften, die zum Teil von der Wirtschaft auch selbst kommen, weil der eine oder andere sagt, ich brauche die Einzelfallgerechtigkeit, um vielleicht auch einen Nutzen rauszuziehen, vielleicht auch mal einen Mitbewerber auf Abstand zu halten und vieles mehr. Das heißt, wie schafft man es, das auch im Konsens mit der Gesellschaft und der Wirtschaft hinzubekommen? Weil natürlich jeder seine Einzelinteressen hat.
Ich glaube, ein Konsens ist nicht erzielbar, aber es ist schon so, wie du vorhin gesagt hast, dass ein Paket so geschnürt sein muss, dass es eine stärkere Akzeptanz bekommt. Wir hatten im vorigen Jahr im Sommer verschiedene Umfragen, die gezeigt haben, also insbesondere die Allensbach-Umfrage hat das sehr deutlich gemacht, dass in der Bevölkerung die Situation richtig eingeschätzt wird, auch wie schwierig die Lage aktuell ist. Ähnlich wie damals, als Roman Herzog seine Ruckrede gehalten hat, auf einem ähnlichen Niveau wird die aktuelle wirtschaftliche Problematik von den Bürgerinnen und Bürgern eingeschätzt. Aber während damals auch eine Bereitschaft bestand, bei den Bürgerinnen und Bürgern gewisse Einschnitte hinzunehmen, war sie letzten Sommer bei den Leuten noch nicht vorhanden. Und ich denke, das hat sehr stark auch damit zu tun, dass nicht klar ist, bei wem die Anpassungen passieren. Und wenn das einigermaßen fair verteiltes Gerechtigkeit und sogar Einzelfallgerechtigkeit gibt es in diesem Sinne nicht, aber einigermaßen fair verteilt ist, dann steigt auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, sinkt der Widerstand gegen solche Reformen. Und das ist, glaube ich, das, was man letztlich machen muss. Du hast völlig recht, das Thema Bauen ist extrem dahingehend. Wir haben sehr, sehr viele Standards nach technische Standards nach dem heutigen Stand der Technik, die eigentlich nicht von der Politik in Gesetz gegossen worden sind, sondern die im Grunde den Wirtschaftsverbänden selber kommen, und da müssten entsprechende Anpassungen stattfinden. Und insofern müssen auch viele Hände ineinander greifen. Absolut.
Absolut. Was wären denn, um vielleicht nochmal, bevor wir gleich auf die Ziellinie gehen, so die wichtigsten 3-4 Baustellen? Also wir haben jetzt über die Sozialversicherungen gesprochen, dass die hohen Arbeitskosten, die Lohnnebenkosten eines der Hauptprobleme sind Deutschlands. Die Menschen haben zu wenig netto, nicht die Bruttolöhne sind das Problem. Das heißt, wir müssen bei Gesundheit ran, bei Pflege ran, bei Arbeit ran, bei Rente ran, Sozialversicherung. Über Steuern haben wir gesprochen. Da war der Punkt, die Körperschaftssteuersenkung vorzuziehen und bei der Einkommensteuer auch etwas zu machen, dass der Spitzensteuersatz später greift.
Pauschal.
So, jetzt haben wir noch 3 Themen, die übrig bleiben. Das dritte Thema ist das Thema Fachkräfte. Da gibt es diese Work-and-Stay-Agentur, die Herr Wildberger vor allen Dingen mit auf den Weg bringen will, dass wir schneller Fachkräfte aus Drittländern bekommen. Wir haben zweitens dieses Thema, also innerhalb des dritten Punktes Aktivrente, wo wir Fachkräfte binden wollen im Alter. Wir haben auch die neue Grundsicherung, wo wir Menschen in Arbeit vermitteln wollen, weil das ja das Ziel sein muss. So, dann haben wir viertens das Thema Energiepreise, wo wir einiges machen, nicht genug, aber einiges. Die Gaspreisumlage fällt weg, andere Dinge auch. Und wir haben das letzte Thema Regulierung und Bürokratie, wo ich das zugeben muss, lieber Lars Feld, dass es eher komplizierter wird als einfacher und wo wir eigentlich viel radikaler denken müssen. So, und da ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ich habe jetzt mal eine Sache mit durchsetzen können. Es gibt ja so eine sogenannte Experimentierklausel, dass wir sagen, die Kommunen, die Landkreise haben mehr Freiheiten. Und wenn wir da was ausprobieren und es funktioniert, dann machen wir es in ganz Deutschland. Weil ich das Gefühl habe, dass vor Ort der Widerstand nicht so groß ist. So, und zum Beispiel bei mir in der Kommune, da werden alle Bauanträge digital gecheckt. Man kriegt eine Eingangsbestätigung, dann kriegt man eine Vollständigkeitsbestätigung. Und dann wird der automatisch genehmigt, der Bauantrag. Und wenn man nach 3 Monaten nichts mehr hört, so gilt er automatisch als genehmigt. Das funktioniert und soll jetzt in ganz Deutschland ausgerollt werden. Was sind eure Ideen in Sachen einfach mal machen bei diesem wichtigen Thema Regulierung, Bürokratie? Wie kommen wir da wirklich voran? Weil es ja ein Kulturproblem ist in Deutschland, dass wir so viel Bürokratie haben.
Also im Regulierungsbereich finde ich, dass 4 Schwerpunkte wichtig sind. Wir haben einerseits ein kompliziertes Arbeitsrecht. Ich weiß, dass das mit den Sozialdemokraten, aber auch mit der CDA ein schwieriges Thema ist. Es ist nicht nur die SPD, die da bremst. Im Grunde müsste man dort insbesondere an ein Kernelement ran, nämlich an den Kündigungsschutz beim Einzelvertrag. Das hemmt Innovationstätigkeit enorm. Ja, die Schweizer brauchen 2,5 Monate, um ein Unternehmen umzustrukturieren. Die Dänen 3,3. Wir brauchen 31 Monate im Durchschnitt. Das heißt, da wird man keine Innovation tätigen, wenn die Kosten der Umstrukturierung so hoch sind.
Die Idee wäre jetzt konkret, dass man ab einem gewissen Gehaltspunkt sagt, es gibt ein Optionsrecht, dass der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer frei verhandeln.
Wenn ich am grünen Tisch sitzen würde, würde ich den Kündigungsschutz ganz lockern. Ja, so, die Schweizer haben 3 Monate für junge. Die Schweizer haben 3 Monate für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 6 Monate für ältere. Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, relativ rasch umzustrukturieren, denn beispielsweise ein innovatives Unternehmen fehlschlägt. Ich will aber auf die anderen 3 Bereiche noch eingehen, damit ich nicht so lange an dem Punkt rede, nämlich erstens Als zweiter Bereich, ich denke nicht, dass wir an einer Lockerung des Datenschutzes vorbeikommen, wenn wir wirklich die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ernst nehmen.
Ja. Auch da ein Beispiel?
Naja, das klassische Beispiel aus den vergangenen Jahren war ja die Grundsteuerumsetzung. Ja, wo also wirklich die Bürgerinnen und Bürger nochmal, die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, alle Daten nochmal bereitstellen mussten, obwohl sie im System vorhanden waren. Teilweise in der gleichen Verwaltung an der Tür nebendran. Das ist so ein klassisches Beispiel. Aber es gibt natürlich auch noch andere ernstzunehmen, die dann nachher zu Sicherheitsproblemen führen. Es kann eigentlich nicht sein, dass ein Gefährder von Nordrhein-Westfalen beschattet wird, in Nordrhein-Westfalen beschattet wird, die Grenze nach Niedersachsen und dann nach Berlin überschreitet und dort ein Attentat verüben kann. Das ist unmöglich. Ja? Die anderen Bereiche hast du im Grunde angesprochen, nämlich das Baurecht. Hier stelle ich mir vor, dass es angesichts der Vorstöße, die es jetzt schon gegeben hat, auch einiges an Veränderungen gibt. Das gilt im Land Baden-Württemberg auch im Hinblick auf die Umsetzung, die Landesbauordnung, die verändert werden soll, verschiedene andere Vorstöße, die im Moment schon in der Planung sind, vielleicht noch umgesetzt werden, wenigstens kurz nach der Wahl umgesetzt werden können. Das ist auch mit dem jetzigen Koalitionspartner schon in vielen Teilen abgesprochen und auch wenn es dann nachher einen Wechsel in der Spitze gibt, sieht ja nach der jetzigen Konstellation der Umfragen dann eher so aus, als ob es schwarz-grün statt grün-schwarz werden würde. Aber dann kann man das auch umsetzen.
Auf jeden Fall, oder? Gut. Und
der letzte Punkt ist natürlich für einen grünen Koalitionspartner viel schwieriger. Man müsste beim Umweltrecht einiges ändern. Also das Baurecht interagiert ja sehr stark mit Themen wie Artenschutz, Klimaschutz und anderem Lärmschutz. Da haben wir eine ganze Reihe von enorm hohen Standards, die auch extrem hohe Kosten verursachen. Ich glaube, dass wir beim Artenschutz ein bisschen nachsteuern müssen. Wir haben es da doch massiv übertrieben. Ja?
Euer Fabi, gerne auch in deinem Bereich, wie du magst, Bürokratie, Regulierung, wo müssen wir ansetzen?
Ein Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Thema künstliche Intelligenz, auch in der Verwaltung. Es gibt ja schon Pilotprojekte, beispielsweise beim Finanzamt in Kassel, dass man eben über KI dann auch Einkommensteuererklärung für Bürger und Bürgerinnen schon mal vorbereitet und die können dann über elsa.de sagen, okay, passt so, oder will ich noch was ergänzen, ja, und müssen nicht von vorne eben anfangen. Und dann müssen wir aber schauen, bevor wir hier groß rum digitalisieren und KI-sieren, ja, dass wir natürlich auch die Prozesse vereinfachen und die Formulare vereinfachen, weil ein schlechter Prozess, ein schlechtes Formular digitalisiert ist halt ein digitalisierter schlechter Prozess oder ein digitalisiertes schlechtes Formular. Und da müssen wir, glaube ich, schauen, was braucht man wirklich und gerade bei den Sachen, die häufig sind. Ja, nehmen wir an, Unternehmensgründung. 600.000 Menschen müssen den steuerlichen Erfassungsbogen jedes Jahr ausfüllen. Ja, dass man einmal schaut, welche Sachen brauche ich wirklich und wie kann ich es verständlich, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, verständlich für den Bürger, die Bürgerin machen. Weil jetzt, wenn ein Handwerker im steuerlichen Erfassungsbogen ankreuzen muss, will ich die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten oder vereinbarten Entgelten dann entrichten. Ja, da weiß ich nicht, ob ein Metzger, Bäcker, Klempner, wer auch immer, oder auch teilweise aus dem BWL-Bereich überhaupt versteht, was er da ankreuzt. Also Verständlichkeit, Einfachheit und Digitalisierung mit KI.
Gibt's, ja? Glaubst du daran, dass KI, ich meine, da spürt man ja gerade wirklich ein exponentielles Wachstum, dass KI die Chance uns eröffnet, Bürokratie wirklich disruptiv und radikal abzubauen?
Ja, ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen hilft, gerade was Buchhaltungstätigkeiten und so weiter angeht. Aber ich glaube, man darf sich da nicht drauf ausruhen. Nicht so einfach hoffen, okay, wir haben jetzt ein komplexes Steuerrecht, wir haben ein komplexes Sozialversicherungsrecht. Das wird schon alles, weil wir jetzt irgendwie die KI drüber laufen lassen. Ich glaube schon, dass man wirklich die Sachen erstmal vereinfachen muss, ja, und verständlich machen muss und dann in einem zweiten Schritt eben digitalisiert und mit KI arbeitet, weil ich kann jetzt nicht von der KI erwarten, dass sie alles von alleine löst und die Menschen nichts mehr machen müssen. So einfach ist es auch nicht. Also erstmal lieber vereinfachen, ja, Komplexität abbauen und es verständlich darstellen und dann in einem zweiten Schritt, und der soll dann wirklich im zweiten Schritt sein, dann mit KI ansetzen und nicht denken, KI regelt hier alles, ja.
Sehr gut. So, jetzt kommen wir zum Kickern. Geht ihr noch in die Kneipe? leider so ein bisschen am Aussterben. Leider, ne? Weil ich bin ein Fan. Ich spiele unglaublich gerne Skat und gehe lieber in die Kneipe als auf den roten Teppich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ja, da ist das ja ein weites Feld zwischen rotem Teppich und Kneipe. Also da gibt es dann auch was Restaurants. Und naja, also ich meine, wenn man dann älter wird, du hast das ja eben eingangs angesprochen, dann wird man auch gemütlicher und dann hat man nochmal andere Anforderungen an die, an die Güter, die einem in der Kneipe angeboten werden im Vergleich. Wenn man auch was essen will zum Beispiel.
Ich frage deshalb, weil da ja oft auch Kicker stehen. Wann warst du das erste Mal in der Kneipe und hast
gekickert? Samstag.
Am Samstag.
Sehr, aber gekickert habe ich nicht.
Sehr gut. Also, wir gehen jetzt zum Kicker. Wir lassen die Mikrofone hier stehen. Das funktioniert alles. Wir spielen bis 2.
Gut.
Ich bin der Schiedsrichter. Ich gehe nach.
Du bist der Schiedsrichter?
Ich bin der Schiedsrichter, genau.
Und wir spielen gegeneinander.
Ja, gegeneinander bis 2. Ja. Hier kommt immer die.
Kugel.
Da vorne, da, da oben, genau. Da,
da liegt
genau.
Noch eine. Sie liegt also schon drin.
Einer rollt nur ein. Genau, die lassen wir
der
da.
Mark.
Sehr gut.
Gut. Ist das auch alles richtig?
Ja, bis 2. Und hier muss die Frage beantwortet werden, was, ja, wir machen beides. Einrollen, spielen und die Frage
beantworten. Ich muss dann gleich deine Fragen beantworten beim Spiel. Das geht genau. Finde ich Multitasking.
Was ihr machen würdet als erstes, wenn ihr Bundeskanzler. Wenn ihr Bundeskanzler.
Ach, was ist das für ein Kicker? Da wollte der Ball gar nicht.
Steuer, Fabi. Was würdest du als allererstes machen? Du ziehst ins Kanzleramt ein und musst dann entscheiden, was du als erstes machst, deine erste Amtshandlung.
Ich werde den Körperschaftssteuersatz sofort auf 10% senken, dass wir wieder international wettbewerbsfähig sind beim Unternehmertum.
Sehr gut.
1:0. Ist das ein schlechtes Umfeld?
Als allererstes, wirklich, man geht ins Kanzleramt und hat die erste Mitarbeiterbesprechung und was gibt man als erstes mit dem Team auf den Weg.
2:0. Larsfeld hat gewonnen.
Sehr gut.
Glückwunsch. Aber noch die Frage.
Ich habe noch einen Punkt. Ihr habt das auch im Koalitionsvertrag drinstehen, nämlich die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts. Das solltet ihr relativ schnell anpacken.
Super. Larsfeld und Fabian Walter, bekannt als Steuerfabi. Vielen Dank für den Podcast, auch für den Klartext. Genau deshalb machen wir den. Vielen Dank ans Publikum. Ihnen alles Gute. Wir sehen uns wieder am 9. März in Mainz. Wer noch Lust hat, meldet sich an. Bis dahin. Tschüss.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.